Willkommen zur Lebenshilfe. Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Heute geht es um eine innere Instanz, deren Aussetzer zu verheerenden Folgen führt. Mit dem ehemaligen Münchner Mordkommissar Josef Wilfling sprechen wir über das Gewissen. 42 Jahre war er im Polizeidienst tätig, 22 davon bei der Münchner Mordkommission. Als Vernehmungsspezialist klärte Josef Wilfling zusammen mit seinem Team spektakuläre Fälle auf. Mit einer der bekanntesten ist sicherlich der Sedlmayr- und der Mooshammer-Mord. Und er schnappte Serientäter wie den bekannten Frauenmörder Horst David. Und er verhörte hunderte Kriminelle, fühlte ihnen auf den Zahn, wie man neudeutsch so schön sagt, und appellierte an ihr Gewissen. Heute ist Josef Wilfling mein Studiogast und ich begrüße ihn ganz herzlich. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Pöhler.
Wenn das Gewissen aussetzt, Herr Wilfling, was passieren kann, damit haben Sie tagtäglich zu tun gehabt während Ihrer Zeit als Mordkommissar, als Leiter der Mordkommissar, also während Ihres Polizeidienstes. Das Gewissen, sagen Fachleute, das ist eine emotionale Reaktion auf eigene Handlungen, auf Worte, vielleicht auch auf eigene Entscheidungen. Und wenn man so schwere Kriminalfälle verfolgt oder auch was gerade in Kriegsgebieten so los ist, da fragt man sich doch, gibt es denn wirklich Menschen, die kein Gewissen haben, die so Schweres auf sich nehmen?
Ob es Menschen gibt, die kein Gewissen haben, weiß ich nicht. Aber es gibt sicherlich Menschen, wo das Gewissen sich nicht meldet oder unterdrückt ist oder fehlgeleitet ist oder ganz weg ist. Das Gewissen spielt in dem, was ich gemacht habe, in unserer Arbeit eine tragende Rolle. Der berühmte Appell an das Gewissen, die verschiedenen Tätertypen, die es gibt, einerseits die emotional handelnden, andererseits die rational handelnden Täter, die scheinbar kein Gewissen haben. Und mit diesen Menschen umzugehen, das war natürlich die tragende Säule in unserem Beruf. Und insofern stellt man sich da natürlich auch viele Fragen.
Zum Beispiel?
Wenn man einen Täter vor sich hat, der schwere Schuld auf sich geladen hat. Gewissen ist ja nichts anderes als Schuldgefühle zu entwickeln. Und interessanterweise haben wir festgestellt, dadurch, dass wir mittlerweile auch Mordfälle klären, die viele Jahre zurückliegen, bei denen Täter jahrzehntelang oft unentdeckt geblieben sind. Und da haben wir dann erfahren, dass diese Täter in all den Jahren ein schlechtes Gewissen hatten, in ständiger Angst lebten und da doch etwas in ihnen wirkte, das man durchaus als Gewissen wahrscheinlich bezeichnen kann. Und wenn jemand schwere Schuld auf sich geladen hat, dann entwickelt er in der Regel auch ein entsprechendes schlechtes Gewissen. Die Frage ist, ob es dann dazu führt, dass er sich öffnet. Das ist für uns die entscheidende Frage. Ob er ein reines Gewissen haben will oder ob er sich erleichtert. Und darum ging es bei uns. Da muss man aber erst einmal erkennen, hat denn dieser Tätertyp, der da vor einem sitzt, überhaupt ein Gewissen und rentiert es sich, an sein Gewissen zu appellieren. Und da gibt es natürlich durchaus ganz gewaltige Unterschiede.
Auch wir als Christen sind ja immer wieder angehalten, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Auch dass unser Gewissen geschärft ist. Und immer wieder passiert es uns als rechtschaffende Menschen, dass wir Dinge tun, wo ich sage, bei der abendlichen Gewissenserforschung, ach, warum ist mir das denn jetzt schon wieder passiert? Und man fragt sich selber, was bin ich denn für ein Mensch, dass ich gewisse Verhaltensmuster einfach nicht ändern kann? Und ich möchte Sie jetzt fragen, was Sind das für Menschen, die zu solch schweren Taten fähig sind? Was sind das für Momente, wo das Gewissen ja quasi regelrecht aussetzt? Was passiert da in der menschlichen Seele? Weil das gehört ja mit zu ihrer Ausbildung, auch Seelenforschung zu betreiben. Ja.
Das ist eine interessante Erfahrung. Nach meiner Erfahrung haben viele Täter vor der Tat, es gibt ja niemand wird ja über Nacht zum Mörder oder zum schweren Straftäter. Es gibt immer eine gewisse Phase, eine unheilvolle Entwicklung dorthin. Das haben viele Täter eindringlich beschrieben. Dieser innere Kampf mit dem Gewissen, lass es bleiben, tu es nicht. Und dann irgendwie scheint dann doch, wenn die negativen Emotionen obsiegen, wenn das Negative stärker ist, die menschliche Vernunft unterliegt, dann kommt es dann eben doch zur Tat. Und während dieser Tatausführung, während dieser Tatphase ist meiner Meinung nach das Gewissen irgendwie ausgeschaltet und kommt dann aber, wenn es vollbracht ist, wieder zurück und quält den Menschen auch entsprechend, wenn er eben, besonders wenn er emotional gehandelt hat. Und das sind ja diese Unterschiede zwischen emotional handelnden Tätern aus Leidenschaft, aus Angst, aus Verzweiflung oder aus Hass oder Rache, diese Tätergruppe, die aus Emotionen herausgesteuert werden und denen gegenüber dann eben die rational handelnden Täter, das sozusagen der eiskalte Mörder. Mhm. Und da vermisst man eben dieses Gewissen. Mhm. Und da fragt man sich natürlich schon, hat der ein Gewissen? Und es gibt natürlich auch Taten, die kann man in zumindest einigermaßen nachvollziehen. Da kann man begreifen, was da passiert sein könnte. Aber es gibt eben auch welche, bei denen man als Außenstehender dasteht und sagt, es ist nicht begreifbar, nicht nachvollziehbar, dass ein Mensch zu einer solchen Tat fähig ist.
Damit wurden Sie doch bestimmt auch ganz oft und ganz viel konfrontiert mit dieser Frage, wie kann ein Mensch zu solch einer grauenvollen Tat überhaupt fähig sein?
Es gibt natürlich auch Psychopathen, also Menschen, die keine Empathie entwickeln können, die kein Mitleid empfinden, die auch keine Angstgefühle entwickeln können. Das sind Soziopathen oder, wie man früher sagte, Psychopathen, die sind gefühlsarm oder gefühlstot. Gibt es ja sogar eine Liste, eine Rankingliste, wo man die einordnen kann. Und da ist es natürlich klar, dass der auch dann kein schlechtes Gewissen hat oder überhaupt gar keine Schuldgefühle entwickelt. Und von denen habe ich auch genügend kennengelernt. Und das ist für uns halt wichtig dann, wie man so einem Menschen begegnet, wie man mit ihm spricht. An das Gewissen zu appellieren, ist natürlich immer sinnvoll, wenn man merkt, da sitzt einer vor einem, der Böses getan hat und selber leidet. Es ist ja interessant, dass die meisten Mörder, sofern es sich um Beziehungstaten handelt, ja, selbst traumatisiert sind und selbst erschrocken sind über das, wozu sie fähig waren. Und das sind auch in der Regel die, die sich dann erleichtern und die sich eröffnen. Aber es gibt eben auch die anderen, bei denen sich ein Gewissen oder Schuldgefühle gar nicht ausgebildet haben. Warum auch immer.
Das Gewissen, so könnte man sagen, ist auch eine besondere Instanz ja im menschlichen Bewusstsein angesiedelt, das uns auch befähigt, zu beurteilen und zu urteilen, Situationen einzuordnen. In der Heiligen Schrift steht, dass wenn wir angehalten, bemüht, bemühe auch ich mich, so schreibt der Autor, vor Gott und den Menschen immer ein reines Gewissen zu haben. Aber Herr Wülfling, gehört da nicht dazu, dass ich mich auch in andere Menschen hineinversetzen kann, also empathisch bin, damit ich überhaupt mein Gewissen geschärft wird, was richtig ist und was sozusagen falsch ist, auch im menschlichen Miteinander?
Ja, das ist sicherlich wichtig und es ist sicherlich auch eine Frage der Erziehung und wie ein Mensch geprägt ist, welche Werte ihn prägen. Das ist natürlich ganz klar ausschlaggebend darüber, in welcher Form er ein Gewissen entwickelt und wie stark dieses Gewissen ausgeprägt ist. Und das hängt eben einfach von seiner Persönlichkeit ab, von seinem Charakter, der da geformt wurde. Und das beginnt wahrscheinlich schon in frühester Kindheit, in der Erziehung. Und entsprechend wird es eben ausgebildet.
Und Sie haben eben schon kurz anklingen lassen, wenn wir heute darüber sprechen, wenn das Gewissen aussetzt. Sie haben ja schon anklingen lassen, dass Sie auch bei Vernehmungen, dass es schon gelungen ist, auch an das Gewissen zu appellieren. Also wenn ein Mensch jetzt kein Gewissen zeigt, kann es einen Moment später auf einmal einsetzen.
Das ist auf jeden Fall richtig. Und der Appell an das Gewissen ist auch oft sehr fruchtbar. Ich habe Fälle erlebt, bei denen, ich sage es jetzt mal krass, die Tat geklärt war eigentlich, weil man wusste, das ist der Täter, der vor einem sitzt, aber er war nicht geständig und die Leiche war nicht auffindbar. Und dann dieser Appell an ihn, er soll doch bitte an die Angehörigen denken, er soll bitte an die Menschen denken, die gerne wissen wollen, was da geschehen ist und die eine Stätte der Trauer haben wollen, hat tatsächlich dann bei vielen dazu geführt, dass sie ihr Gewissen gemeldet hat, dass sie Mitleid empfunden haben, dass sie einsichtig wurden und dann auch dann sich geöffnet haben und die Wahrheit gesagt haben. Das heißt, es ist schon immer wichtig, dass man aufklärt, dass man mit diesen Menschen spricht, dass man ans ihr Gewissen appelliert, dass man ihnen aufzeigt, welche Folgen das hat für andere, was die ja oft gar nicht so berücksichtigen. Die denken ja meistens an sich und an ihre Rolle und vor Angst vor der Strafe und so weiter. Und da ist es schon wichtig, dass man das Thema Gewissen aufgreift und das auch ein bisschen erforscht und daran appelliert.
Und wenn Sie an das Gewissen appellieren, wollten Sie ja als ehemaliger Ermittler und in der Mordkommission ein Geständnis haben. Und dann denkt man doch, jetzt ist da das Geständnis und jetzt ist es ja ganz oft auch gepaart mit Reue. Und dann sind wir beim nächsten Punkt, über den es sich sicherlich zu sprechen lohnt. Das ist, wie weit die Reue jetzt tatsächlich unser Gewissen beeinflusst und sozusagen echt ist.
Ja, es gibt sehr viele Täter und sehr oft hat man das gehört, dass Täter, die ein Geständnis abgelegt haben, die dann diese berühmten Worte sagten, ja, ich war's, dass diese Täter dann hinterher behauptet haben oder angegeben haben, sie seien jetzt erleichtert, ein Stein sei ihnen vom Herzen gefallen. Sie seien froh, dass es gesagt, dass sie diese Last losgeworden sind. Das sagen fast alle. Die eben sich da öffnen. Oder die Frage ist, die ich mir immer gestellt habe, ist das auch wirklich so? Oder wirken da möglicherweise in einer solchen Situation doch andere Kräfte, nämlich der Gestalt, dass die Angst vor Strafe übermächtig ist und dass man seine Situation verbessern will, sozusagen Schadensbegrenzung betreiben will und eigentlich weniger aus Gründen des Gewissens sich öffnet, sondern weil man seine Position verbessern will.
Gab es da Merkmale oder gibt es Merkmale? Weil das fragt man sich ja bei sich selber auch. Ist es jetzt echte Reue? Was ist da Ihre Beobachtung?
Das kommt dann auf die Einlassungen an. Mhm. Ich habe nur 2 Fälle miterlebt, wo ich sagen kann, der Täter hat sich schonungslos geöffnet, ohne Rücksicht auf sich selbst und hat wirklich schonungslos die Wahrheit gesagt. Die meisten, und daran erkennt man es eben, dass vielleicht doch nicht immer nur das Gewissen ausschlaggebend ist, sagen dann, ja, okay, ich war's, aber. Und jetzt wird relativiert, jetzt wird natürlich oft die Schuld auf andere geschoben. Und daran erkennt man, dass die Motivation jetzt nicht unbedingt nur das schlechte Gewissen ist, sondern auch der Versuch, die eigene subjektive Wahrheit nach außen zu tragen und zu verkaufen, in der Hoffnung, dass man dann eben einen Vorteil davon hat. Mhm. Also wiederum aus eigentlich egoistischen Gründen. Mhm. Das ist in der Regel so. Und nur ganz selten gibt es, oder ich habe es nur ganz selten erlebt, dass jemand schonungslos, ohne Rücksicht auf seine Position und ohne, dass er einen Vorteil haben will, die reine Wahrheit sagt. Das ist ganz selten.
Und dennoch, auch in Gesprächen oder vielleicht auch in der Erziehung von Kindern, wenn wir Kinder durchs Leben begleiten, möchten wir ja auch das Gewissen der Kinder schärfen. Und wir versuchen dann auch viel zu erklären. Was waren für Sie auch Punkte, wo Sie gesagt haben, da und damit konnte ich das Gewissen auch der Täter schärfen? Oder da habe ich Sie an dem Punkt gefasst, wo Sie auch dann das bereut haben, eine Reue empfunden haben oder sich das Herz geöffnet hat?
Ja, also die Unterscheidung, was ist gut und was ist böse, das sollten Kinder ja schon von Kindesbeinen an lernen. Und das ist ja auch der springende Punkt, dass ein Mensch unterscheiden kann, was ist gut und was ist böse. Daran kann man dann auch übrigens ablesen, ob er psychisch krank ist. Solche Menschen können das nicht unterscheiden. Oder ob er wirklich voll schuldfähig ist. Mhm. Das ist mal das Erste.
Und das heißt also aber auch, dass ich einem Kind beibringe, meine Wertewelt, was ich als böse empfinde, also dass ich das Kind sozusagen ja aufkläre. Und so haben Sie auch immer wieder aufgeklärt.
Ja, natürlich.
Über die Folgen von dem Handeln.
Wenn man Kinder hat, denen man von Anfang an beibringt, wie man stiehlt und wie man einbricht und wie man dies und jenes macht, dann muss man sich nicht wundern.
Nur mal so ein bisschen.
Ja, der wird sich kein schlechtes Gewissen entwickeln. Das ist völlig klar. Also die Wertevermittlung ist das Entscheidende.
Was ist gut, was ist böse?
Was ist gut, was ist böse? Und daraus entwickelt sich ja auch später dann das Gewissen. Das kann man übrigens feststellen. Ich war auch jahrelang für Jugendkriminalität zuständig. Und das war dann wirklich so, dass Jugendliche, die in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen sind, das sage ich jetzt wirklich ganz wertfrei, wir haben Statistiken sogar geführt, dass die weniger gefährdet waren als andere. Das ist ein Faktum. Also diese Wertevermittlung, die ist das Entscheidende. Und da hat man natürlich schon als Polizist manchmal den Eindruck, dass das nicht mehr so ist, wie es mal war, oder dass da gewaltige Defizite bestehen. Denn es ist ja zweifelsfrei schon so, dass man eine gewisse Verrohung feststellt, eine zunehmende Empathielosigkeit, das mangelnde Mitleid mit dem anderen, mit dem Opfer oder mit anderen Menschen. Das ist schon etwas, was man überall beobachten kann. Und das liegt einfach nur an der mangelnden oder fehlenden Wertevermittlung. Dass man das und das nicht tut, einfach. Und diese Feststellungen trifft man natürlich.
Wenn das Gewissen aussetzt, wir sind im Gespräch mit dem ehemaligen Mordkommissar der Münchner Mordkommission, Josef Wilfling. Er ist auch bekannt durch seine zahlreichen Bücher, sein Bestseller Abgründe, wenn aus Menschen Mörder werden oder Unheil, warum jeder zum Mörder werden kann oder Verderben, die Macht der Mörder. Es ist eine Trilogie geworden, aber das war nicht geplant am Anfang, oder?
Nein, das war nicht geplant. Ich habe nach meiner Pensionierung mich entschlossen, ein paar Kriminalfälle aufzuschreiben. Denn das ist ja auch Teil der Geschichte einer Stadt. Und ich habe sehr viel erlebt und habe dann eben dieses erste Buch geschrieben, Abgründe. Und das kam sehr, sehr gut an. Und mir lag eben daran, da mit gewissen Klischees aufzuräumen, einige Dinge klarzustellen und einfach
Beispiel?
Bitte?
Welche Klischees, ein Klischee?
Naja, Beispiel? Was die Arbeit der Mordkommission betrifft.
Wir jetzt Tatort schauen, ja, und der Mörder wird also immer gefunden.
Das ist ja nur voller Woche. Klischees und da ein bisschen entgegenzuwirken, denn der normale Bürger hat ja keine Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen. Er muss sich auf das verlassen, was er im Fernsehen oder im Tatort geboten bekommt oder was er in der Zeitung liest. Und das ist natürlich auch lückenhaft. Und da habe ich mich eben bemüht, anhand von einigen realen Fällen zu schildern, wie unsere Arbeit aussieht, was Menschen wirklich bewegt, aus welchen Motiven heraus Tötungsdelikte begangen werden. Das ist eben der erste Teil. Der zweite Teil ist dann, ob denn wirklich jeder zum Mörder werden kann.
Genau, das Buch war der Ausschlag, dass wir auf Sie aufmerksam geworden sind. Nämlich, Sie haben wirklich ja gesagt, das steht auf dem Buchcover, warum jeder zum Mörder werden kann. Und dann sind wir wieder beim Gewissen. Warum bei jedem quasi das Richtig. Gewissen aussetzen kann. Also keiner ist ausgeschlossen.
Das ist richtig, weil wir eben einfach das Gute und das Böse in uns tragen, alle, ohne Ausnahme. Das ist meine feste Überzeugung. Anders wäre es ja gar nicht möglich, dass beispielsweise 70% aller Mörder Menschen sind, die ein bislang völlig unbescholtenes Leben geführt haben. Das sind in der Regel alles Beziehungstäter. Und das sagt ja auch etwas aus. Das sind ja Menschen, die aus einer bestimmten Lebenssituation heraus diesen schrecklichen Weg gegangen sind, wo einfach die Vernunft auf der Strecke geblieben ist, weil andere Emotionen stärker waren. Eifersucht zum Beispiel oder abgrundtiefer Hass. Und das macht natürlich einen Unterschied, wie ein Mensch erzogen wurde, wo er hineingeboren wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein junger Mann, der in Rio irgendwo in einem Slum aufwächst, irgendwann im Laufe des Lebens zum Täter wird, ist natürlich wesentlich größer, wie wenn jemand hier in der sichersten Millionenmetropole Europas aufwächst. Das sind natürlich Unterschiede.
Wobei Täter schon auch aus allen gesellschaftlichen Schichten kommen.
Aus allen gesellschaftlichen Schichten. Aber es gibt schon auch ein Gefälle und es hat mit Bildung etwas zu tun. Also wenn ich über Gewaltkriminalität rede, jetzt nicht den eiskalten Mord, das ist ein Sonderfall. Aber wenn man über Gewaltkriminalität liest, spricht, dann ist eindeutig, je höher die Bildung, desto geringer ist die Gefahr, dass jemand kriminell wird. Das ist zweifelsfrei. Kann man an der Statistik ablesen, welche Schulbildung, aus welcher bildungsfernen oder bildungsnahen Familie jemand kommt. Das spielt eine ganz entscheidende Rolle.
Und ob ich kriminell werde oder nicht, hat ja schon auch etwas damit zu tun, mit meinem Gewissen, ob ich etwas verantworten kann vor mir selber, eine Handlung, eine kriminelle Handlung, Ob es ist, dass ich einem Menschen Gewalt antue, ob es ist, dass ich mich an seinem Eigentum vergreife oder ob ich ein ganzes Stadtteil, eine Schule, was auch immer in Panik versetze und vielleicht auf mich aufmerksam mache. Das heißt also, als Eltern in der Erziehung, in der Begleitung von Jugendlichen, aber auch in Schulen, überall, wo junge Menschen zur Betreuung anvertraut werden, ist eine Schulung des Gewissens sehr wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Und durch Aufklärung. Und das ist ein ganz, das Gewissen leidet ja oft unter Vorurteilen. Vorurteile verfälschen die Sicht der Dinge. Und da ist es schon wichtig, dass man die Menschen aufklärt, gerade junge Menschen. Ich habe mein ganzes Leben lang gegen Vorurteile gekämpft. Wenn man einen Beruf hat, in dem man nur mit Straftätern zu tun hat, dann ist die Gefahr, dass sich Vorurteile bilden, natürlich riesengroß. Und dagegen muss man eben ständig ankämpfen. Und das ist wichtig und das merkt man dann auch in den Vernehmungen. Da macht man ja auch nichts anderes, als Vorurteile abzubauen, damit er sich öffnet, damit sein Gewissen aktiviert wird. Und das kann man da eben ganz deutlich auch merken. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man das Gewissen auch schult. Und das geht halt nur durch Wissensvermittlung und durch Bildung und durch
Gespräche auch miteinander und dass man auch nicht schweigt, dass wenn alles eine wichtig. Fehlhandlung genau. vorliegt, dass
offen
man
und ehrliche Erziehung und Wertevermittlung ist ganz entscheidend, dass man immer Respekt hat vor anderen Menschen, dass man keinen körperlich misshandelt und so weiter und so fort.
Das heißt, wenn das Gewissen aussetzt, dann könnte man noch sagen, wenn es bei bestimmten Menschen aussetzt, trifft es eigentlich nicht nur die Opfer und das familiäre Umfeld, sondern auch mich als Gesellschaft, weil man hat ja, es gibt ja auch so kollektives Gewissen und man hat ja sehr, wenn man in die Medien schaut, oft das Gefühl, dass wir immer die Gesellschaft auch gewissenloser wird.
Ja, das ist richtig, weil man vielfach gar keine Schuldgefühle mehr entwickelt.
Und auch keine Scham.
Und auch keine Scham. Auch die Scham ist etwas, was viele das Gewissen sozusagen überlagert sogar noch. Es gibt Täter zum Beispiel, die sich dermaßen für ihr Tun schämen, dass sie nicht in der Lage sind, sich allein deswegen zu öffnen. Bei Sexualtätern findet man das zum Beispiel häufig. Und das ist schon wichtig, ja.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sind heute im Gespräch mit dem Vernehmungsspezialisten Josef Wilfling. Er klärte zusammen mit seinem Team während seiner Arbeit als Münchner Mordkommissar hunderte von Fällen auf. Einer der spektakulärsten Fälle ist sicherlich der Fall Horst David, das ist ein Serienmörder und Serientäter gewesen, wo es sogar noch wahrscheinlich Morde gibt, die gar nicht aufgeklärt wurden, Herr Wilfling, oder?
Ja, das ist zum Beispiel, wenn es ums Gewissen geht, ein Fall, der hier ganz deutlich macht, dass Menschen auch dieses Gewissen, dieses schlechte Gewissen völlig verlieren können. Horst David war Serienmörder, der 7 Morde gestanden hat. Begangen hat er vermutlich doppelt so viele. Und da war es dann tatsächlich so, dass der am Ende keinerlei Gewissen mehr hatte. Der hatte keine Hemmschwelle mehr in sich. Das ist ja die berühmte Hemmschwelle, die wir alle in uns tragen und die uns davon abhält, dass wir eben sowas tun. Und diese Hemmschwelle, die besteht aus der Vernunft und aus dem Gewissen, aus der Moral. Und die war bei dem vollkommen abgebaut. Der ist während des Kaffeetrinkens, ist der Mann aufgestanden, ist in die Stadt, hat eine Frau umgebracht, kam wieder heim und hat sich wieder hingesetzt, als ob gar nichts gewesen wäre. Der hatte auch überhaupt kein schlechtes Gewissen. auch jetzt nicht, wo er im Gefängnis sitzt. Im Gegenteil, er fühlt sich ungerecht behandelt, weil er seiner Meinung nach zu hoch bestraft wurde mit lebenslang. Das muss man sich vorstellen. 7 Morde gestanden. Und
dann kann man sich ja wirklich dann schon mal das auch die Zähne ausbeißen, wenn ich jetzt mal wieder auch auf unser Umfeld gehe. Auch wir kennen Menschen, die sich vielleicht an uns die Zähne ausbeißen oder wir uns an ihnen. Liebe Zuhörer, wir wollen mit Ihnen jetzt über das Gewissen auch sprechen. Wenn das Gewissen aussetzt, kennen Sie den inneren Kampf mit dem Gewissen? Ist Ihnen auch die tägliche Gewissenserforschung vielleicht vertraut? Diskutieren Sie mit uns mit. Wo halten Sie es auch für wichtig, dass wir als Gesellschaft ein Gewissen entwickeln? Und woran, was sind Ihre Erfahrungen auch? Woran erkennen Sie echte Reue? Also das wäre jetzt auch so eine persönliche Frage von mir, weil das frage ich mich oft, woran erkenne ich jetzt, dass ich echt bereue, dass mein Gegenüber bereust, sei es der Ehemann oder die Patenkinder oder wer immer, oder sei es auch der, der vielleicht einem ungerecht im Straßenverkehr behandelt hat, um mal auf die kleinen Dinge zu sprechen zu kommen. Also ich denke, das ist ein Thema, worüber es sich auch zu sprechen lohnt und nachzudenken lohnt. Machen Sie das mit uns zusammen. Rufen Sie uns auch gerne an. Eine innere Instanz in uns, die haben wir uns zum Thema gemacht heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wenn das Gewissen aussetzt, darüber sprechen wir mit dem ehemaligen Mordkommissar der Münchner Mordkommission, Josef Wilfling. Er ist Autor zahlreicher Bücher, in denen er seine Fälle niedergeschrieben hat. Herr Wilfling, wir haben schon auch darüber gesprochen, dass die Wertevermittlung gerade bei Jugendlichen sehr wichtig ist. Sie sagen, dass Sie schon eine Verrohung auch beobachten. Haben Sie auch das Gefühl, dass im Laufe der Jahre, Sie waren immerhin über 40 Jahre im Polizeidienst, davon 22 Jahre lang als Mordermittler, dass Sie Menschen gewissenloser geworden sind im Laufe der Jahre?
Der Egoismus ist gewaltig angestiegen. Dass nur, nur den eigenen Vorteil suchen, das völlige Fehlen von altruistischen Veranlagungen, dass dieser Egoismus, der ist eindeutig gestiegen. Jeder denkt nur an sich selber. Und hat man ja jetzt gesehen, aktuell, da liegt ein Mann auf dem Boden in einer Bankfiliale und die Menschen steigen einfach drüber weg. Keiner kümmert sich drum. Und wenn man so mal Jugendliche beobachtet, wenn sie da untereinander sind, das ist dann manchmal schon erschreckend, welche Empathielosigkeit da vorherrscht und wie die miteinander umgehen und dass wirklich jeder nur noch an sich denkt. Und das ist etwas, wo nicht nur ich der Meinung bin, dass das sehr um sich greift. Und da muss man sich natürlich auch fragen, woran liegt das? Ich bin mir vollkommen sicher, an was das liegt. Das liegt an den Familien und an sonst gar nichts. Wir können die besten Schulen und Kitas und alles haben. Die Familie ist das Entscheidende. Und diese Verrohung geht ja einher mit der Tatsache, dass es immer weniger in Anführungszeichen normale Familien gibt. Es überwiegen fast schon die Alleinerziehenden oder die Patchwork-Familien. Und das ist für mich mit ein Grund, warum die Gesellschaft sich hier auch in der negativen Form entwickelt. Und die Keimzelle ist die Familie und das bestätigen viele. Und wenn ich mit Straftätern zu tun habe, dann brauche ich nur in die Familie schauen, dann weiß ich ganz genau, warum der Junge oder dieses Mädchen hier auf die schiefe Bahn geraten sind. Ich gehe in eine Familie rein, das traue ich mir zu. Und nach 5 Minuten sage ich ihnen, ob das mal ein Kunde von uns wird oder nicht. Und das ist das Entscheidende. Und die Familien, wenn nicht intakt ist, dann sind die Chancen, dass man Empathie entwickelt, eben einfach viel geringer.
Und könnten Sie jetzt auch sagen, woran Sie das bemerken? Weil es gibt auch Elternhäuser, wo schon Mann und Frau, Vater, Mutter zusammenleben, aber wo vielleicht eine hohe Gewalt auch herrscht.
Natürlich der Bereich der Gewaltausübung in der Familie, da geht schon los. Häusliche Gewalt, da muss man gar nicht rumrätseln und da muss man auch kein Pädagoge sein, um zu wissen, dass Kinder, die so etwas miterleben, vielleicht sogar mehrfach wöchentlich oder gar täglich, dass die keine gute Entwicklung nehmen werden. Das ist ja wohl ganz logisch und jährlich fliehen 45.000 Frauen in die Frauenhäuser und das ist ein großes soziales Problem und das ist sicherlich einer der Gründe, wo man weiß, aha, da geht's lang, wenn man reingeht, das miterlebt, anschaut. Oder wenn ein kleines Mädchen morgens in die Schule kommt, wie ich's erlebt habe und kein Frühstück bekommen hat zu Hause, weil die Mutter noch im Bett liegt, weil die so lange Fernsehen schauen muss, habe ich selber gehört. Da frage ich mich dann schon, dass man sich da nicht wundern muss, dass diese Dinge so schief laufen und immer mehr schief laufen. Und das ist aus meiner Sicht, das geht ja einher, das kann man ja beobachten, der Grund dafür, warum diese Verrohung in der Gesellschaft festzustellen ist.
Ausprägung des Gewissens, Schärfung des Gewissens. Sie sagen, die Familie ist außerordentlich wichtig zur Prägung auch des Charakters eines Menschen, zur Prägung der inneren Instanz, wie wir auch emotional reagieren, ob wir gefestigte Menschen sind oder nicht. Wir haben Hörer, die ich jetzt begrüßen möchte. Zuerst Frau Vögel aus dem Allgäu. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Vögel ist mein Name. Ich hätte eine Frage an den Herrn Wilfling. Und zwar, ob er schon mal einen Fall gehört hat, dass eine Person eine andere Person in den Selbstmord treibt. Und dass dann dieser Selbstmord geschehen ist und dass dann so eine Person, die sowas gemacht hat, ein Leben lang also zu einem Psychopathen wird. Also das ist ja ein Fall, wo man jetzt so nicht beweisen kann. Und ob mich hätte es von dem Herrn Wilfling interessiert, ob er sowas schon mal in seinem Leben gehört hat.
Herr Wilfling.
Das habe ich nicht nur gehört, sondern das habe ich viele Male miterlebt. Heute sagt man Mobbing dazu, aber ich habe miterlebt, dass Menschen in den Selbstmord getrieben werden durch permanentes Mobbing. Menschen reagieren dann unterschiedlich. Entweder richten sie die Gewalt gegen andere oder gegen den Mobber oder gegen sich selbst. Und das ist leider Gottes oft die Mehrzahl. Da ist natürlich auch die Frage, ganz eine interessante Frage. Wir hatten einen Fall, da hat eine gewalttätige Mutter, eine Mutter, ihren gewalttätigen Ehemann erstochen. Aus Verzweiflung, weil er sie immer wieder geschlagen hat und eines Tages griff sie zum Messer. Die Frau wurde zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Eine andere Frau hat ihre Arbeitskollegin dermaßen gemobbt, hat sie denunziert, hat sich in ihr Leben eingemischt, hat dieses Privatleben auch noch zerstört und hat die Frau dermaßen in Verzweiflung getrieben, dass sie sich erhängt hat. Jetzt ist der Unterschied, wer ist da schlimmer von beiden? Die Mobberin hat sich nicht strafbar gemacht. Das ist nicht strafbar, wenn man anderen auf diese Art und Weise in den Suizid treibt. Und das sind dann so Fragen, wo man dann schon mal nachdenkt, das gibt es. Und das muss er dann eben mit seinem Gewissen vereinbaren. Eine andere Instanz gibt's nicht, hoffentlich in einer anderen Welt. Mhm. Aber das sind dann Dinge, wo man schon nachdenkt. Aber Sie haben recht, das gibt es. Und nicht nur einmal, sondern das ist Alltag.
Mhm. Dankeschön, Frau Vögel, für Ihre Frage. Wird jemand, ein Mensch, in den Selbstmord gedrängt? Da wird sicherlich doch auch jedes Mal nachgeforscht, wenn ein Mensch einen Freitod gewählt hat, oder? Ob er Motive hatte, die mit Gewalteinwirkung, auch psychischer Gewalteinwirkung wie Mobbing zu tun haben.
Das wird geprüft und Suizid ist ja eine nicht natürliche Todesart. Und da ist die Polizei verpflichtet, Nachforschungen anzustellen und diesen Tod aufzuklären, wobei wir die Aufgabe haben, festzustellen, ob Fremdverschulden vorliegt. Suizid ist nicht strafbar und ist der freie Willensentscheidung des Menschen unterworfen, auch wenn er in den Suizid hineingetrieben wurde durch, wie ich schon sagte, Mobbing, ist es letztendlich sein Entschluss. Und wir haben eigentlich nur die Aufgabe, ob ein anderer Schuld an diesem Tod hat, und zwar strafrechtlich Schuld und nicht die moralische Schuld. Die ist für uns nicht greifbar. Das ist der Unterschied. Aber Suizid wird in jedem Fall von der Polizei überprüft.
Danke. Aus Köln nun Herr Schenk. Grüße Gott, guten Morgen.
Hi, schönen guten Morgen zusammen. Ich war auch 10 Jahre Jugendgerichtshelfer und habe auch einige Sachen erlebt und muss, wie Herr Wölfring auch sagte, in der Jugend anfangen. In der Jugend bzw. in der Kindheit. Denn dort werden die Grundzüge gelegt, was Gewissen ist. Und da vermisse ich eigentlich, dass man in den Schulen und Kindergärten dort nicht intensiver diese Sachen propagiert bzw. erlernt. Denn man macht so viele Kitas mittlerweile und auf der anderen Seite kommt da wenig bei raus. Die Familien werden auch nicht oder die Eltern werden auch nicht einbezogen, indem Elternabende gemacht werden. Und ich denke, da haben wir als demokratische Bürger noch einiges aufzuholen. Und das sollte meines Erachtens Pflicht werden. Da sollte sich der Justizminister mal hinterklemmen, dass die Pädagogik und die Justiz nicht voneinander getrennt werden, sondern mal intensiv da angegriffen wird. Und die Vorbeugung ist immer noch besser als die Heilung. Und Grenzen müssen gesetzt werden. Wir kennen keine Grenzen mehr und ich meine, dass seelische Verletzung genauso hart bestraft werden muss wie die körperliche Verletzung. Mhm. Und wenn das nicht geschieht, wird das Gewissen nicht geschärft.
Mhm. Danke, Herr Schenk, jetzt vor allen Dingen für Ihren Gedanken, dass Pädagogik und Justiz enger zusammenarbeiten sollten. Was sind da Ihre Beobachtungen und Erfahrungen, Herr Wilfling?
Naja, ich bin genau derselben Meinung. Das ist ja klar, das habe ich ja auch gesagt. Eine interessante Erfahrung habe ich gemacht, wenn man sich mit Erziehern unterhält oder mit Lehrern, viele im Vier-Augen-Gespräch geben sie es dann auch mal zu, dass man schon Probleme damit hat, dass man die Kinder am Freitagnachmittag in die Familie erlässt. Die ganze Woche hat man die Kinder eingenordet, hat ihnen Dinge vermittelt. Und viele sagen dann, und wenn die Kinder dann am Montag oder nach dem Urlaub wieder kommen, ist alles verpufft, weil sie eben in den Familien wieder sozusagen entsozialisiert wurden. Und darin liegt natürlich auch ein Problem, was letztendlich wieder darauf hinausführt, die Keimzelle ist und bleibt die Familie, und Schulen und Kitas können die Familie nicht ersetzen. Und wenn sie noch so gut sind, können viel Gutes bewirken. Ich finde es auch richtig, dass man Kinder gerade unter diesen Aspekten, dass es immer weniger intakte Familien gibt, dass man Kinder dann frühzeitig formt eben in Kitas oder in der Schule, aber die sind, die können nicht die Erziehung übernehmen. Das ist wohl klar, sondern das bleibt die Familie und da muss man ansetzen.
Dankeschön. Herr Netter, Sie haben uns angerufen aus Herzogenaurach.
Ja, grüß Gott. Mir kam jetzt einfach folgender Gedanke. Ja. Wir sprechen nur von Gewissensbildung. Der heilige Paulus schreibt ja, dass Gott jedem Menschen, auch den Heiden, sein Gewissen ins Herz gelegt hat.
Ja.
Und dann würde ich einmal sagen, das Gewissen, das Gott uns ins Herz gelegt hat, ist ja generell gut. Aber Gott kann ja nichts Schlechtes tun. Dann ist eigentlich meine Frage, oder geht eigentlich dahin, wenn das Gewissen in jedem Menschen ist, dann ist ja das Problem nicht die Gewissensbildung, sondern dass durch die Erziehung in der Familie, egal wo, die Gewissen eigentlich verbildet werden. Das wäre der eine Gedanke. Und der nächste Gedanke, also die nächste Frage, ich möchte den Mordkommissar fragen, ob ihm manchmal beim Umgang mit den Mördern auch der Gedanke kam, wie Christus gesagt hat, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das wäre es eigentlich.
Ja, der Gedanke ist mir sehr oft sogar gekommen, weil Mörder nicht gleich Mörder ist. Und ob sie es glauben oder nicht, aber es gab genügend Täterinnen und Täter, die mir leid getan haben und die eigentlich vorher Opfer waren. Ich denke da an eine junge Frau, die ihr Leben lang als Kind sexuell misshandelt wurde. Und den Fall werde ich nie vergessen. Und diese Frau hat dann mit Wissen der Mutter übrigens, und ich habe den Fall auch beschrieben in einem Buch, und später im Erwachsenenalter kam es zu einem Streitgespräch mit dieser Mutter, und dann hat die Mutter eine wirklich abfällige Bemerkung gemacht, was dazu geführt hat, dass die junge Frau ihre Mutter erdrosselt hat. Spontan und im Affekt. Und diese junge Frau hat die ganze Nacht ihr Leben geschildert, das war erschütternd. Und das Besondere war, die hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Die hat die Tat bitterlich bereut, der hat es wahnsinnig leid getan und die hat wirklich gelitten unter diesem schlechten Gewissen, was sie getan hat. Für uns als Außenstehende dagegen, wir waren eher der Meinung, die muss doch kein so schlechtes Gewissen entwickeln, die war doch selber Opfer. Mhm. Und das sind natürlich dann, da zeigt sich, wie ein Mensch geprägt ist. Und entscheidend ist halt, ob das Gewissen so ausgeprägt ist, dass man auch Schuldgefühle entwickelt. Es gibt ja auch Täter, die überhaupt keine Schuldgefühle entwickeln. Die wissen zwar, dass das böse ist, was sie tun, und aber sie entwickeln keine Schuldgefühle. Denken Sie mal an den Bereich der Ehrenmorde. Da haben sie es mit Tätern zu tun, die einen Menschen getötet haben, den sie eigentlich lieben. Und wenn sie mit denen reden, die haben kein schlechtes Gewissen. Die sind der Meinung, dass das richtig war, was sie getan haben. Es gibt also auch völlig unterschiedliche kulturelle Prägungen. Die Religion spielt eine Rolle. Denken Sie an die Steinigung von Ehebrecherinnen oder denken Sie an diese Rituale, die es in anderen Kulturen gibt. Da entwickelt sich das schlechte Gewissen überhaupt nicht, weil die das für richtig finden, was sie da tun. Und das ist natürlich auch abhängig, wie man gibt. Wo man hineingeboren ist, in welcher Gesellschaft man lebt, wie man religiös geprägt ist und so weiter. Das alles spielt eine Rolle.
Und Herr Netter, ich bin Ihnen auch wirklich sehr dankbar für Ihre Anmerkung, weil meine Schlussmoderation wird sich genau darauf beziehen, dass das Gewissen in uns angelegt ist. Und es unterstreicht auch noch einmal, Herr Wilfling, was Sie gesagt haben, es kann noch so gute Kitas geben und externe Betreuung von Kindern, aber das Wichtigste ist immer noch die Geborgenheit, die ja. Keimzelle der Familie. Egal, ob es auch richtig, Konflikte ja. gibt in der Familie, aber das Kinderspüren, da ist Geborgenheit, ja. da sind Menschen, die sich auseinandersetzen, auch mit mir auseinandersetzen, die mich Wege führen, die sich für mich einsetzen und Vater und Mutter, die für mich immer da sind. Also danke nochmal für Ihre Gedanken. Nun gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Gelsenkirchen. Herr Lokam, Sie sind dort am Telefon. Guten Morgen, grüß Gott.
Ja, guten Morgen, Frau Böhler. Grüß Gott, Herr Wilson. Herr Wilson, ich muss mich zunächst bei Ihnen bedanken über die ersten Vorträge, die Sie gehalten haben. Das muss vor 3-4 Jahren gewesen sein. Und ich habe damals an den Hörerservice geschrieben, dass ich mit Ihnen in Kontakt treten möchte. Der Grund ist eigentlich schon ganz klar, was auch die Redebeiträge hier zeigen. Denn durch Ihre, sagen Sie mal, sehr strukturierten, gesicherten Erfahrungen kann ich als Streetworker, der ja eigentlich nur Erlebnisse sammelt, die jetzt irgendwie auch wieder in die Seele runtertauchen, schwer daraus jetzt wirklich Verhaltensmaßregeln machen oder auch Vorgehensweisen machen, berufliche Dinge. Obwohl man sagen muss, dass in meiner Gegenwart, jetzt muss ich das für mich in Anspruch nehmen, also als ein friedlicher Mensch, wenn der irgendwo in einem sozialen Feld auftaucht, insgesamt in seiner Umgebung weniger oder gar nichts passiert an Gewalttaten, weil er einfach friedlich ist. Jetzt habe ich am meisten zu kämpfen gehabt eigentlich mit solchen ganz vagen Begriffen wie die Dampfkesseltheorie, also der hat jetzt Überdruck, oder die tickende Zeitbombe. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, weil ja doch von der eigentlichen Sache abgelenkt wird. Und das ist, für mich ist der Kernbegriff geworden, die Empathie. Das heißt, wenn ich jetzt von jemandem erkennen will, ob er wirkliche Reue hat, dann kann ich die, indem ich mit ihm in Verbindung bin, wenn ich in einer wirklichen Begegnung ihm gegenüberstehe, dann kann ich durch die Erfahrung der eigenen Reue über schlechte Sachen, die man eventuell gemacht hat, erkennen, ob der andere auch Reue hat. Das heißt, das ist ein Motiv aus der Waldorfpädagogik und das ist also sehr schwierig für mich, das zu schildern, weil in der katholischen Kirche gesagt worden ist, also Waldorfpädagogik oder Anthroposophie ist nicht mit dem katholischen Glauben vereinbar.
Bleiben wir mal, bevor wir jetzt so von einem Thema, die Empathie haben wir ja auch angesprochen. Sie haben gesagt, Sie sind da ganz klar. Sie sagen, jemand, der kein Gewissen entwickelt hat, der kein Gewissens hat, ist auch nicht empathiefähig. Und das Mitgefühl, die Empathie, das Mitschwingen in den anderen, für wie wichtig halten Sie das, dass wir das können, was auch die Führung und Begleitung von Jugendlichen und Kindern betrifft?
Ich habe jetzt die Frage nicht so ganz verstanden. Worauf wollen Sie hinaus?
Der Hörer hat ja gesagt, es gibt zum einen die Dampfkesseltheorie, ja, dass die tickende Zeitbombe, dass sich Emotionen aufstauen und die sich dann entladen, dass das Gewissen aussetzt. Aber dann hat Herr Lofink nochmal auch deutlich gemacht, dass für ihn jetzt auch wichtig geworden ist, auch in der Begleitung von Jugendlichen zu prüfen, ist eine wirkliche Reue da, ist eine Empathiefähigkeit auch da. Und das ist ja etwas, wo wir die Weichen auch schon dazu stellen, in Schulen, in Kindergärten, aber vor allen Dingen in der Familie.
Das ist, kann man nur durch Gespräche herausfinden. In meinem Beruf war es so, die Frage, bereut er die Tat wirklich? Es ist natürlich, jeder sagt, mir tut's leid, was ich gemacht habe. Die Frage ist, ob das jetzt echte Reue ist oder ob er sich nur nach außen hin besser darstellen will, weil er einen Vorteil sucht. Das ist bei uns in dem Beruf, bei jeder Vernehmung stellt sich die Frage. Die Frage ist das echt? Ist das wirklich eine echte Reue?
Ist das den Mitmenschen willen oder um meine
Und das erkennt man an den Einlassungen. Das erkennt man an der Begründung. Das kann man dann im Laufe der Vernehmung herausarbeiten, durchaus. Und dann merkt man schon, wie er das erklärt, ob er relativiert, ob er Schuldzuweisungen trifft oder ob er wirklich zu der Tat auch schonungslos steht. Das findet man dann in einem langen Gespräch heraus. So einfach ist das nicht. Weil man natürlich in keinen Menschen hineinschauen kann.
Ja, etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Erstmal nochmal danke auch an Herrn Lofink. Sie können gerne nochmal an den Hörerservice schreiben, wenn Sie Kontakt mit Herrn Wülfling aufnehmen möchten. Ich leite die Mails gerne weiter. Und zwar, worüber wir noch überhaupt nicht gesprochen haben, es ist zur Reue, gehört ja auch, sich vergebend Gott hinzugeben. Also Schuldgefühle auch zu entwickeln bei Verbrechen. Da gibt es ein Beispiel, das Beispiel Höss. Er war als Kind Ministrant und Katholik, später an NS-Verbrechen beteiligt und nach dem Kriege zum Tode verurteilt. Und in den letzten Tagen kam bei ihm die Bekehrung und damit natürlich auch die Einsicht der Schuld. Also es hat Jahrzehnte gedauert und wichtig war für ihn dann, für Herrn Höss, die Annahme durch Menschen, die ihn dann im Gefängnis betreut und ihm, die ihm auch die Barmherzigkeit Gottes nahegebracht haben. Und vielleicht gestatten Sie mir noch in dem Zusammenhang die Frage, gestehen die Straftätigen heute oft ihre Schuld nicht ein, weil ihre Grunderfahrung der Barmherzigkeit oder die Barmherzigkeit, die sie vielleicht auch im Elternhaus erfahren haben, fehlt und somit auch keine Vergebung stattfinden kann oder keine Vergebung auch empfängt und somit auch keine Reue empfinden kann oder keine Empathiefähigkeit.
Das ist in der Tat so. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Täter, die sich geöffnet haben, die die Schuld, die sie auf sich geladen haben, eingeräumt haben, sich im Laufe der Zeit dann aber immer mehr weiter entfernt haben von der eigentlichen Schuld und sich und verzweifelt oft gesucht haben nach einer Art von Rechtfertigung, wie sie das, was sie getan haben, vor sich selber rechtfertigen können. In den Gefängnissen zum Beispiel, Täter ist verurteilt, das Urteil ist rechtskräftig, jetzt sitzt da eine lange, lange Gefängnisstrafe ab und da wandelt sich der. Da kommt dann diese innere Reue und dann muss man auch feststellen, dass sich solche Täter aus irgendwelchen Gründen immer mehr von ihrer Schuld zu entfernen versuchen und sich eine Rechtfertigung zurechtlegen. Und da spielt sicherlich auch die Reue eine große Rolle. Viele finden übrigens dann auch zum Glauben, auch das habe ich festgestellt, die dann in der Haft sich besinnen und zum Glauben finden.
Welcher Art auch immer. Glauben, Sie sind ja auch ein gläubiger Mensch. Kann man das bei Vernehmungen eigentlich ansprechen? Die Instanz der Moral oder den Glauben
an Gott? Ja, natürlich. Mhm. Bei der Vernehmung kann man alles ansprechen. Da gibt es keinen Bereich, den man da ausschließt. Das liegt immer am Gegenüber und das Vernehmungsklima bestimmt immer der, der vor einem sitzt. Und gerade die Frage bei muslimischen Mitbürgern habe ich das oft erlebt, dass da der Koran eine große Rolle spielt. Und der Glaube schon eine größere Rolle spielt, als wir das von uns noch kennen. Ja, das kann man durchaus ansprechen. Ob man dann die Wahrheit erfährt oder ob das jetzt wiederum zum Eigennutz dient, das ist wieder eine ganz andere Frage.
Und da kann man auch immer wieder sagen, wir stecken in einem Menschen nicht drinnen, aber der Heilige Geist ist eingepflanzt in jeden Menschen von uns. Daran glauben wir, darauf vertrauen wir. Und ich bin froh, dass es Menschen gibt wie Sie, die empathiefähig sind für Menschen, aber dennoch einen klaren Menschenverstand haben, der sie geführt und geleitet hat. Danke, dass Sie heute jetzt zum wiederholten Mal unser Gast waren. Hier Danke. Bei Radio Horeb und sich auf den Gerne. Weg gemacht haben. Auch Gerne. Ihnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs auch dabei sein, sagen wir immer so leger, aber auch für Ihre wertvollen Anrufe. Ja, schärfen wir unser gutes Gewissen. Es ist das Kennzeichen eines jeden Menschen, der mit seinen Worten und seinen Taten ja übereinstimmend lebt, der sozusagen authentisch lebt, der das Richtige tut Und der heilige Apostel Paulus, der schreibt den Brief an die Römer: Ich sage in Christus die Wahrheit und lüge nicht, und mein Gewissen bezeugt es mir im Heiligen Geist. Und ein paar Verse weiter schreibt Paulus: Deshalb ist es notwendig, Gehorsam zu leisten, und nicht allein aus Furcht vor der Strafe, sondern vor allem um des Gewissens willen. Und ich würde jetzt sagen, und wieder um meinetwillen, wer ich bin. So, wir sagen ja auch gerne, so wie man mir entgegentritt, so kann ich anderen Menschen entgegentrennen. Schärfen wir immer wieder unser Miteinander, unsere Empathiefähigkeit, unsere Liebesfähigkeit und damit auch unser Gewissen. In diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden, doch nicht ohne den Hinweis, dass Sie sich bei Fragen wie immer gerne an den Hörerservice wenden können. Nochmal die Bücher von Herrn Wilfling, einmal Abgründe, Unheil und Verderben, alle im Heine Verlag erschienen. Abgründe waren Bestseller. Die Bücher sind sicherlich vorrätig, auch in ihrer Buchhandlung. Aber das habe ich schon mal in einer Sendung gesagt, die Bücher sind nichts für Menschen mit einem zarten Gemüt. Ja, wiederholt wird die Sendung heute Abend um 23 Uhr im Nachtprogramm, oder hören Sie sich sie gerne nochmal an und im Podcast. Soweit die Lebenshilfe für heute, und noch ein Hinweis auf morgen: 90 Minuten im Himmel, Erfahrungen zwischen Leben und Tod von Don Piper. In der Lebenshilfe morgen hören wir die unglaubliche Geschichte des US-Amerikaners und Predigers Don Piper. Für viele, die den nicht kennen, er verunglückte tödlich, und das Gebet eines Mitbruders am Unfallort hat ihn wieder ins Leben zurückgeholt. Und erst nach Monaten Krankenhausaufenthalt sprach er über seine Erlebnisse, nämlich er hatte Nahtoderlebnisse, und die hat er niedergeschrieben in dem Buch 90 Minuten im Himmel. Das ist auch schon bei uns in der Erzählung gelaufen. Und morgen in der Lebenshilfe wiederholen wir Auszüge aus dem damaligen Standpunkt, damals mit Pfarrer Kocher. Auch, also wir hören dann morgen nochmal Auszüge vom Buch, und mit Pfarrer Kocher habe ich darüber gesprochen, wie Nahtoderlebnisse einzuordnen sind und ob sie uns auch helfen können, Ängste vor dem eigenen Tod, dass sie uns die nehmen können. Also auch morgen lade ich Sie wieder ein um 10 Uhr zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Und nun viel Freude mit unserem Programm. Mein Name ist Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer: 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.